Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Mit Martin Böttcher.
Game Changer. Dieser Ausdruck mag einem zunächst einmal etwas komisch vorkommen, aber im Deutschen gibt es keine gute Entsprechung. Game Changer, das ist jemand, der das Ruder rumreißt, alles anders macht, durch seine Arbeit krasse Veränderungen einleitet. Und ein Game Changer in der Musikproduktion, tja, damit beschäftigen wir uns in dieser Woche. Also Produzenten und Produzentinnen, die durch ihre Arbeit im Studio einen Sound, eine Ära, ein Genre verändert und geprägt haben. Wir beginnen mit einem Mann, der nicht nur wegen seines imposanten Bartes als Guru unter den Musikproduzenten gilt. Rick Rubin ist seit mehr als 30 Jahren eine Größe in der amerikanischen Musik, auch wegen seiner Vielseitigkeit. Er ist für Meilensteine in so unterschiedlichen Genres wie Hip-Hop, Metal, Country verantwortlich, hat nebenbei den Rap-Rock als Genre und als Marketinginstrument erfunden, als er 1986 für Walk This Way, Run-DMC und Aerosmith zusammenbrachte. Run-DMC, die Beastie Boys, aber auch Johnny Cash und Tom Petty, die Liste der Künstler, denen Rick Rubin zu Meisterwerken verholfen hat, die ist lang. Und warum der Mythos Rick Rubin so stark wirkt, warum es doch einige gibt, die an ihm kratzen möchten, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Fabian Wolf. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Rick Rubin lässt sich nicht nur auf ein Genre festlegen, aber seine ersten Erfolge hatte er in den 80ern im Hip-Hop als Produzent und als Mitbegründer des Labels Def Jam. Lass uns doch nochmal nachzeichnen, wie seine Karriere in diesem Genre begonnen hat, weil er war ja eigentlich alles andere als so ein typischer Player im Hip-Hop-Genre.
Also sein Weg war ein ähnlicher wie bei seinen zeitweiligen Protégés, den Beastie Boys. Er ist ein jüdischer Mittelstandsjunge, nicht wie die Beasties direkt aus New York selbst, sondern aus Long Island. Eher eigentlich ein Punk- und Noise- und Krach-Kid, das im Hip-Hop dann einfach irgendwann die aufregendere und auch gefährlichere Musik Anfang der 80er gefunden hat. Noch aus seinem Studentenwohnheim der NYU heraus hat er 1984 mit dem umstrittenen Russell Simmons das Label Def Jam gegründet, das Hip-Hop als Massenbewegung und Massenmusik etabliert hat mit Künstlern wie L.A. Cool J, Run-DMC, Public Enemy oder eben den Beastie Boys, aber auch einer Band wie Slayer, der Metal-Band. Sie alle wurden von Rubin betreut. Mal war er da einfach nur begleitender Produzent, wie bei Public Enemy. Mal war er richtig Beatbastler, wie beim ersten Album von den Beastie Boys.
Über die kulturelle Bedeutung dieser Künstler, das muss man so ungegendert aussprechen, denn Frauen hatten auf dem Label ja kaum Platz. Da wurde schon viel gesprochen und geschrieben. Aber welche Rolle spielte Rubin dabei? Hatte er als Chef von Def Jam eine eigene Ästhetik oder vielleicht sogar sowas wie eine eigene Agenda?
Also die Bands von Def Jam, die haben alle provoziert. Run-DMC durch die Attitüde, Public Enemy durch die politischen Slogans, die Beastie Boys durch ihre Prollhaltung und die homophoben und sexistischen Sprüche, für die sie sich inzwischen auch oft entschuldigt haben. Das alles hat Rubin anscheinend angezogen und auch später, als er dann den Westküstenableger Def American Recordings gegründet hat, hat er vor allem Künstler gesigned, die schockieren, mal auf schlaue, mal eher auf dumme Art, das auch außerhalb der Musik, wie beim trashigen Comedian Andrew Dice Clay. Dabei muss es Rubin schon um so eine Art Ethos gegangen sein. Also künstlerische Freiheit geht ihm eigentlich über alles. Deswegen hat er sich zum Beispiel eigens wegen der Ghetto Boys aus Houston, die er unter Vertrag hatte, mit dem ja unheimlich wichtigen Vertriebspartner Geffen zerstritten. Einfach weil ihm da die künstlerische Freiheit seiner Künstler wichtiger war.
Beim Namen des gerade genannten Sublabels Def American Recordings, da kann man sofort hellhörig werden. Denn 1994, da hat Rubin den ersten Teil der legendären American Recordings von Johnny Cash herausgebracht. Das hat Johnny Cash ein spektakuläres Comeback ermöglicht. Was war das Besondere an dieser Zusammenarbeit zwischen Rubin und Cash?
Rubin hat was in Cash gesehen, das immer so ein bisschen verdeckt war. Die ersten beiden Teile dieser American Recordings sind ja sehr rau, also fast Lo-Fi, im Gegensatz zu dem ganzen Country-Kitsch, mit dem sich Johnny Cash in seiner Karriere immer mal wieder rumschlagen musste. Rubin ist da, glaube ich, eher als Kurator aufgetreten. Also er hat Songs von Künstlern wie Leonard Cohen und Tom Petty und natürlich Trent Reznor mit Hurt an Cash herangetragen und vorgeschlagen. Aber auch Leute wie Tom Waits und Glenn Danzig eigene Songs schreiben lassen, wie zum Beispiel Down There by the Train von Tom Waits, das gleichzeitig sehr Tom Waitsig ist und trotzdem perfekt zu Johnny Cash passt.
He was down there by the train. Down there by the train, down there by the train, down there by the train. He was down there where the train goes slow.
Cash konnte auf einmal als Vorbote der Apokalypse glaubhaft auftreten. Das war für ihn so eine Art Neuerfindung. Aber auch für Rubin war es eine Neuerfindung. Der hatte ja den Begriff Death, also so damaliger Rap-Slang für krass, eigens aus dem Labelnamen gestrichen und richtig beerdigt, weil er nur noch für Kommerz stand. Das war also eine, zusammen mit Wildflowers von Tom Petty aus dem gleichen Jahr, das er ebenfalls produziert hat, waren diese Alben so seine Visitenkarte und der Beweis, dass er wirklich in jedem Genre Meisterwerke produzieren konnte.
Jetzt haben wir viel über Rick Rubins Erfolge als Produzent gehört. Klar, daran wird ja auch ein Produzent oft gemessen. Aber das Interessante ist ja eigentlich das, was davor passiert, also bevor diese veröffentlichte Musik dann groß wird. Also wie arbeitete Rubin denn oder wie arbeitet er? Was ist darüber eigentlich bekannt?
Es gibt da widersprüchliche Anekdoten, die teilweise wirklich bizarr klingen. Corey Taylor von der Band Slipknot hat mal sehr über Rick Rubin geschimpft, hat ihn überbezahlt und überschätzt genannt, weil Rubin sich einfach mit Sonnenbrille auf die Couch gelegt hat im Studio und einfach nur zugehört, ohne wirklichen Input zu geben. Corey Taylor hat sich dann später für seine Worte entschuldigt. Er sei damals halt so jung und nervös gewesen und wollte eben eine intensivere Zusammenarbeit mit Rubin, der aber eben lieber durch seine Toningenieure spreche, statt selbst mit den Künstlern. Also überzeugend klingt diese Arbeitsmethode von Rubin, dem schweigenden Guru, jetzt nicht unbedingt.
Lässt sich denn im Ergebnis dieser ungewöhnlichen Methoden eine musikalische Konstante ausmachen? Also gibt es ihn eigentlich überhaupt, diesen Rubin-Sound?
Seine Kritiker würden sagen, ja, den gibt es, und zwar leider. Er gilt nämlich als Hauptsünder in den Loudness Wars, also den Lautstärkekriegen. Also das ist das künstliche, digitale Aufplustern von Lautstärke auf Kosten des Klangs hin zu richtig digitaler Verzerrung und Amplitudenbegrenzung, die man denn sehr unangenehm hört. Anders als jemand wie zum Beispiel Steve Albini geht es ihm auch nicht darum, den Sound von KünstlerInnen möglichst genau einzufangen, quasi der Musik eigentlich bei der Aufnahme aus dem Weg zu gehen. Im Gegenteil, er scheut sich überhaupt nicht vor massiven Eingriffen. Das hört man so ein bisschen an den letzten American Recordings, also den letzten Alben dieser Reihe, die ja alle auf Aufnahmen eines wirklich zu Tode erschöpften Johnny Cash am Ende seiner Stimme basieren. Unter die hat Rubin dann häufig einfach so ganz dicke Weltuntergangsstampfer gelegt. Das schneidet und beißt sich dann einfach ganz oft bei ihm. Es gibt auch immer mal wieder Alben, für die sich Rubin offensichtlich nicht sonderlich interessiert hat, die halt ein Job für ihn waren, obwohl er das Geld eigentlich gar nicht braucht. Aber dann gibt es doch auch immer mal wieder KünstlerInnen, die ihn offensichtlich treffen und inspirieren und aufwecken. Jüngst war das Kay Tempest. Er hat Tempests drittes Album von 2019 produziert und sogar Jay-Z vorgespielt, der dann auch sehr angetan war. Da gab es eine echte künstlerische Verbindung zwischen Rubin und Tempest, und das hört man auch der Musik an. Die ist im Gegensatz zum Rubin-Sound auch überhaupt nicht brachial. Also sein tatsächliches Gehör und sein künstlerisches Gespür hat ihn, Loudness oder nicht, noch nicht verlassen. Manchmal sind halt einfach nur seine Ohren ein bisschen eingeschlafen.
Und unsere ja dann manchmal auch. Fabian Wolf über die Produzentenlegende Rick Rubin. Morgen wird sie weitergehen, unsere Reihe über die Menschen, die im Studio Wunder bewirken können oder von denen man das zumindest glaubt. John Parrish wird uns dann beschäftigen. Er hat unter anderem PJ Harvey produziert. Danke, Fabian.
Danke.